Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu min ash-shaytanir rajim.
Und nun zu mit einer an einigen Stellen kleine Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.er/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.er/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 7. März 2025, gleich dem 17. Iswand 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Ramadan, Monat des Segens. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran.
Im Namen Gottes, herzlich willkommen zu unserem Beitrag Mit uns durch Iran. Letztes Mal haben wir uns in der Provinz Golestan umgesehen und die geografischen Gegebenheiten kennengelernt. Heute zieht es uns in den Großraum Golgan, Zentrum der Provinz. Bleiben Sie bei uns. Raum Golgan liegt auf einer Fläche von 1615 Quadratkilometern auf einem weiten und fruchtbaren Land an der Grenze zu Turkmenistan. Das Klima in dieser Region ist sehr abwechslungsreich. Die Landschaft besteht aus Berg, Wald, Weideland, Ebene, Steppe, Wüste, Meer, Golf, Fluss, Lagune und Agrarland. Das Zentrum von Großraum Golgan ist die Stadt Golgan, die gleichzeitig Zentrum der Provinz Golestan ist. Die Stadt gehört den nördlichen Städten Irans an. Das Klima ist dort gemäßigt, obwohl die Sommer relativ warm und schwül werden können. Die Menschen in Golgan sprechen Farsi bzw. Persisch mit einem angenehmen Dialekt von Estar-Obod. Die Bevölkerung besteht aus verschiedenen ethnischen Gruppen, unter anderem Perser, Turkmenen, Belutschen, Kasachen, Sistanis, Deylamis, Mazandaranis, Sabzevaris, Kashmaris, Shahrudis und Bastamis. Das gegenwärtige Golgan wurde bis 1937 Estar-Abad bzw. Estar-e-Abad genannt. Werfen wir einen genaueren Blick auf die Geschichte dieser Region. Golgan hieß in der Pahlavi-Sprache Vurkan oder Vurkane und in der griechischen Hirkan oder Hirkania, arabisch, wurde sie Jurjan genannt. Gurgan gehört zu den wichtigsten Regionen im Bereich archäologischer Ausgrabungen und Forschungen. Aus den Dokumenten geht hervor, dass Gurgan eine sehr reiche und wertvolle Geschichte besitzt. Tongefäße von vor 6000 Jahren, unter anderem aus Turang Tappe, zeigen, wie lange sich die Menschen und die menschliche Zivilisation hier angesiedelt hat. Anfang des 1. Jahrhunderts nach Christus war Gurgan noch ein unabhängiges Land mit Botschaftern am Hof des römischen Kaisers. Unter der Siar-Dynastie im 4. Jahrhundert im Mondkalender war Gurgan Regierungszentrum. Die Überfälle der Mongolen und Timuris haben die alte Stadt Gurgan zerstört. Die Menschen zogen in die Stadt Estarabad, in den Wäldern an den Berghängen. Estarabad entwickelt sich aufgrund des geeigneten Klimas, der ertragreichen Erde und seine Lage aus der Route von Handelsleuten nach und nach zu einer großen Stadt, die dann später Gurgan genannt wurde. Unter den Safawiden nannte man sie Darul Mu'minin, Stadt der Gläubigen. Hier lebten zahlreiche Gelehrte und Wissenschaftler oder zogen durch. Mit dem Einzug des Islam blühte Tabaristan in den ersten Jahrhunderten zu einem Zentrum für islamische Kultur und Zivilisation auf. Die Städte Jurjan und dann Estarabad waren große Wissenschaftler ihrer Zeit beheimatet. Und Sorol Ma'oli Keykavus, einer der letzten Herrscher aus dem Siar-Herrscherhaus und Autor des wertvollen Werkes Qabusname, sowie Abdul Qadir Jurjani, Autor wichtiger Werke in der arabischen Semantik, Wortlehre und Syntax, haben eine große Rolle bei der Entwicklung der persischen und arabischen Literatur gespielt. Das Werk Qabusname wurde die Sammlung islamischer Zivilisation vor den Mongolen genannt. Auch in der Medizin spielte die Region eine bedeutende Rolle in der islamischen Welt. Zwei der bekanntesten Ärzte Irans und der Welt, Abu Sahl Masihi und Sayyid Ismail Jurjani, Autor der Enzyklopädie der Wissen der Chorasmiten, kamen aus diesem Land. Mirdamad und Mirfenderski, zwei große Philosophen, die der islamischen Welt zur Ehre gebühren, kamen ebenfalls aus dieser Region. In der Vergangenheit führten 5 Tore in die Stadt. Sie war umgeben von einem Wall und Wachtürmen. Im Norden Gurgans hatte man vom Westen nach Norden einen dicken Wall gezogen, den Eskandar-Wall. Er sollte verhindern, dass nördliche Stämme in die Region einfallen. Der Wall wurde unter den Sassaniden errichtet, die Ruinen sind noch in der Region vorhanden. Experten für Kulturerbe meinen, dass die Hügel in dem Gebiet früher Wachtürme und Zitadellen waren, die die Stadt beschützen sollten. Der 200 Kilometer lange Wall ist das längste Architekturwerk Altpersiens und die 3. historische Mauer auf der Welt nach China und Deutschland. In historischen Schriften wird der Wall der Eskandardamm, Anushiravandamm, Firuzdamm, Morsurh und so weiter genannt.
Angesichts seiner reichen Geschichte birgt die Region auch zahlreiche wertvolle Schätze in sich. Die Großmoschee von Gurgan gehört zu den historischen Bauten der Stadt. Das Hauptgebäude wurde unter den Seldschuken im 5. und 6. Jahrhundert im Mondkalender errichtet. Heute sind nur ein Ziegelminarett und ein Minbar mit einer Tafelinschrift in Kufi-Schrift erhalten geblieben. Die Experten vom Gurgan-Museum meinen, dass dieses Minbar zu den 4 einzigartigen Werken dieser Art weltweit gehört. Die Schule Imadiye ist eines der alten Schulen der Stadt, die mit ihrem besonderen Architekturstil erhalten geblieben ist.
Sie wurde noch vor den Safawiden gebaut und wird heute noch genutzt. Der Nalbandon-Markt gilt als einer der Touristenattraktionen der Stadt. Ein alter Markt Gorgons, der in früheren Zeiten ein wichtiger Umschlags- und Vertriebsplatz für Waren und auch kulturelle und soziales Geistesgut galt. Noch heute spielt sich der Handel in Gorgon hauptsächlich an diesem Ort ab. Der Markt genießt eine der schönsten Architekturen im ganzen nördlichen Teil des Landes. Das Gorgon-Museum ist ebenfalls sehr sehenswert. Es besteht aus drei Abteilungen: Archäologie, Anthropologie und Grabsteinen. Von seiner Bedeutung her gilt es als das viertwichtigste Museum Irans, was die archäologischen Ausstellungsgegenstände angeht. Manche von ihnen werden auf 3000 vor Christi datiert. Die Attraktivität der Region beschränkt sich nicht auf ihre Geschichte. Die Provinz Golestan ist bedeckt mit Wäldern, grünen Weiden, Seen, Waldtieren und zahlreichen Flüssen. Alle Regionen in Golestan sind wichtig, doch der Golestan-Wald, das Naturschutzgebiet Jahan-Namon und der Nahar-Khoran-Park sind von besonderer Bedeutung. Nationalparks bieten überall auf der Welt Tieren und Vögel einen sicheren Lebensraum. Dort können sich Bäume entfalten und die Natur bietet Touristen einen erholsamen Aufenthalt. Der Golestan-Nationalpark bzw. der Golestan-Wald gehört zu den bekannten Nationalparks weltweit. Jährlich reisen Millionen Touristen auf ihrer Reise nach Mashhad durch Gorgon. Von Gorgon bis nach Mashhad sind es 560 Kilometer, etwa 40 davon führt durch Wälder von Golestan. Der Nationalpark ist 91.890 Hektar groß und liegt im Osten vom Elburz-Gebirge und im Nordosten des Landes an der Grenze zwischen den Provinzen Golestan, Semnon und Khorasan-Shomali, Nord-Khorasan. Der Park besteht aus hohen Kalkfelsen bis hin zu kleineren Hügeln mit geringem Neigungswinkel. Klimatisch reiht sich die Region zwischen dem Kaspischen Meer und den trockenen Regionen im Osten ein. Daher trifft man auch unterschiedliche Klimasorten von sehr feucht bis halbtrocken an. Etwa 1000 Pflanzenarten bieten verschiedenen wilden Säugetierarten ihren Lebensraum. Rehe, Steinböcke, Böcke, Ziegen, Leoparden, braune Bären, Wölfe, Wildkatzen und andere kleinere Säugetiere leben über den Park verteilt. Auch die Vogelwelt ist hier zahlreich und abwechslungsreich vertreten, insgesamt 110 Arten. Zugvögel im Winter müsste man noch hinzuzählen. Die Flora im Park besteht aus verschiedenen Baumarten, kleineren Bäumen, Sträuchern und andere Arten. Im Park sind die Anlagen Golshan, Golestan, Golzar und Abshar mit zahlreichen Erholungsmöglichkeiten für Touristen eingerichtet worden. Von diesen Anlagen aus kann man die einzigartige Landschaft und die Tiere im Park erleben und bestaunen. Die Schönheit hier ist schwer zu beschreiben. Nur so viel sei gesagt, dass die Natur hier anmutig und erholsam ist, den Geist berührt und wahrlich ein Blumengarten ist.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islamischer Lebensstil.
Islamischer Lebensstil.
Wir möchten heute ein weiteres Thema im Zusammenhang mit geeigneten Verhaltensregeln für einen islamischen Lebensstil behandeln, und zwar die Frage, wie spreche ich als Muslim gut und angemessen? Der Mensch kommuniziert vor allen Dingen vokal mit anderen. Es ist ein großer Segen Gottes, dass der Mensch in der Lage ist, zu sprechen. Ohne diese Fähigkeit und die Sprache könnte er ja gar nicht seine Erkenntnisse und sein Wissen an andere vermitteln. Durch die Sprache kann der Mensch schnell und einfach mit anderen Kontakte anknüpfen und ihnen seine Gedanken und Gefühle mitteilen. Die Art zu sprechen ist wie eine Visitenkarte der Personalität. Deshalb führt der Islam zahllose Punkte über guten Sprechsitten an. Wir sehen an den Lehren des Islams, dass angemessenes gutes Sprechen sowohl einen guten Inhalt als auch eine gute Form des Gesprochenen voraussetzen. Der Mensch soll also auf gute Weise etwas Gutes sagen. Der Inhalt von dem, was jemand sagt, hat mit dem Wissen und der Erkenntnis des Sprechers zu tun, und der Sprecher soll sich in Form von würdigen Wörtern ausdrücken. Wörter können eine positive Bedeutung haben, neutral sein oder auch einen negativen Beigeschmack hervorrufen. Die Kunst des gelungenen Sprechens besteht darin, schön, verständlich und überzeugend zu sprechen und in einem freundlichen und höflichen Ton. Wer von uns möchte nicht gerne diese Kunst beherrschen? Die vokale Kommunikation ist eine der ganz wichtigen Kommunikationen zwischen den Menschen, aber die Zahl derjenigen, die in der Lage sind, ein ideales Gespräch zu führen, ist im Verhältnis dazu gering. Diese Fertigkeit muss man sich aneignen. Bei vielen dieser Fertigkeit kann es schnell zur Abkühlung oder sogar zum Abbruch von Beziehungen und manchmal sogar zu regelrechten Spannungen und Konflikten führen, ob in der Familie oder in der Gesellschaft. Der Koran fordert die Muslime auf, würdig und gut zu sprechen. Im Vers 83 der Sure 2 heißt es: Und redet Gutes zu den Menschen. Die Religion lehrt uns, bedacht und wohldurchdacht zu reden. Ein falsches Wort kann die Lösung eines ansonsten einfachen Problems komplizierter machen. Ein weitsichtiger Mensch wird also, bevor er zu sprechen beginnt, erst nachdenken und überlegen, was er mit dem, was er sagt, bewirken wird. Erst dann wird er überlegt und höflich etwas sagen. Imam Ali a.s. erklärt: Ein gläubiger Mann, der etwas über die Zunge bringen will, denkt erst gut drüber nach. Ist es gut, dann gibt er es zu erkennen und sagt es. Und ist das schlecht, dann verbirgt er es. Durch Sprechen verständigt sich der Mensch im gesellschaftlichen Leben. Je größer eine Gemeinschaft und je weitgehender die Beziehungen sind, desto notwendiger ist es, gut zu sprechen und sich an die Höflichkeitsregeln beim Sprechen zu halten. Wer diese Fähigkeit besitzt, kommt schneller ans Ziel. Das Sprechen macht einen Großteil unserer Beziehungen aus, und in unserem Zeitalter werden laufend neue Mittel angeboten, damit der Mensch anderen eine Botschaft vermittelt oder mit ihnen spricht. Beim Sprechen drückt der Mensch Gefühle aus, zeigt seine Personalität und Kultur, und auf größerer Ebene ist das Sprechen Aushängeschild für die Kultur von Gesellschaften. Es hat mit der geistigen Reife, die der Mensch bei der Kommunikation mitbringt, zu tun, wie er spricht und inwieweit er seine Zunge unter Kontrolle hat. Daher wird immer empfohlen, die Zunge im Zaum zu halten und nur so weit, wie es nötig ist, zu sprechen. Imam Ali alaihi salam sagt: Jeder, der seine Zunge beherrscht, dessen Fehler verdeckt Gott. Sicher hat jeder von uns schon einmal festgestellt, wie vorteilhaft es sein kann, die Zunge im Zaum zu halten und wie sehr unkontrolliertes Sprechen schaden kann. Es ist gefährlich, der Zunge freien Lauf zu lassen. Daher betont die islamische Lehre, dass der Mensch öfters besser schweigt. Er empfiehlt nur wenig zu reden und das Richtige und Berechtiges zu sagen. Zu den ersten Bedingungen für die Herstellung von guten Beziehungen und einer geeigneten Ausdrucksweise gehört, dass man auf Höflichkeit achtet. Wenn jemand unhöflich oder geringschätzig angesprochen wird, gerät er seelisch aus dem Gleichgewicht und dieser Zustand hindert ihn daran zu akzeptieren, was der andere ihm sagt, oder es entfacht sogar Wut und Hass in ihm. Daher ist es nötig, immer die Höflichkeit zu wahren, selbst wenn der Gegenüber dies nicht tun sollte. Der Koran führt Ibrahim, Abraham a.s. salam, als Beispiel für jemanden an, der respektvoll und zugleich logisch spricht. Als sein Onkel Azar den Propheten Abraham beleidigt und ihm laut und deutlich droht, hat er dennoch den Respekt bewahrt und zu seinem Onkel gesagt: Friede sei auf dir, ich will bei meinem Herrn um Vergebung für dich bitten, denn er ist gnädig gegenüber mir. Eine geeignete, wirksame Art zu sprechen setzt voraus, dass man schön und verständlich spricht, unangemessene Ausdrücke unterlässt und Anständiges sagt. Man soll sich milde ausdrücken und dennoch bestimmt. Eine milde Ausdrucksweise spricht auch die Gefühle des Angesprochenen an. Gott hat Moses a.s. und Aaron a.s. empfohlen, dass sie auf eine gute Weise mit dem Pharao sprechen, damit er vielleicht die Wahrheit einsieht. Der Koran sagt, dass der Prophet deshalb so erstaunlich erfolgreich war und so viele Herzen für sich gewann, weil er eine freundliche Art hatte und sich freundlich ausdrückte. Durch eine nette und behutsame Sprache kann jemand anderen auf optimale Weise die Wahrheit nahebringen. Eine freundliche Sprechweise soll ja nicht die Logik zu kurz kommen lassen. Aus dem Leben des Propheten und der Edlen aus seinem Hause wissen wir, dass sie beim Sprechen und bei Darlegung der Wahrheit und Rechtleitung der Menschen immer die guten Sitten gewahrt und höflich mit anderen gesprochen haben. Wir können sie uns als Vorbild für unseren Lebensstil nehmen. Zum Beispiel hat der Prophet immer als Erster die anderen gegrüßt. Er sprach immer mit einem Lächeln im Gesicht. Wenn jemand sich nicht gut ausdrückte und etwas Falsches sagte, hat er ihn nicht getadelt. Wo er einem Bedürftigen helfen konnte, half er, und wenn ihm das nicht möglich war, dann sprach er ihm gut zu. Er ertrug es, wenn jemand Unhöfliches zu ihm sagte. Der Prophet redete wenig, und er unterbrach niemanden beim Reden. Er rügte niemanden und hörte den anderen gut zu. Die Sprache des Propheten war tiefsinnig, schön und wohl überlegt. Er sagte kein Wort zu viel oder zu wenig. Er hütete sich von sinnlosen Worten und sprach ruhig. Alles, was er sagte, war ehrlich und aufrichtig gemeint. Und wenn er sprach, achtete er darauf, entsprechend dem Aufnahmevermögen seines Gegenübers zu sprechen. Er sprach nicht zu laut und achtete darauf, dass er niemanden verletzt.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hossein Ravalmi mit dem Titel Oshar, das heißt Verliebten.
اگر از دیده تحقیق به عالم نگری اگر از دیده تحقیق به عالم نگری عشق و معشوق و عاشق دل و دلدار یکی در میکده تا که در میکده من پای نهادم دیدم اهل اون جا همه مست می و هوشیار یکی است جا چون می تو خود همه دم نایی ما چون حقیقت نگری این همه گفتار یکیست جا خلق جهان با همه خلق جهان صلحم و
اندر بر جور اغیار و سر مرحمت یار یکی یار جور مختلف گرچه بود درد من و درمان خوش دلم زن که طبیبم یک و عطار یکیست جاو
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Ramadan, Monat des Segens. Weiterhin guten Empfang.
Ramadan, der Monat des Segens.
Imam Khomeini, Gott segne ihn, hat über den Gastempfang Gottes im Monat Ramadan gesagt: Der Gastempfang Allahs ist jene Lagerstätte der Größe und des Lichtes. Alle Propheten Gottes und seine großen Freunde hegten den Wunsch, eine solche Stufe zu erreichen. Gott, der Heilige und Allerhöchste, hat seine Diener zu einer derartigen hohen Stufe aufgerufen und sie herbeigerufen zu allen guten Dingen und zu zahlreichen spirituellen Genüssen. Aber wenn jemand nicht die Voraussetzungen für die Anwesenheit auf diesen hohen Stufen erfüllt, kann er sie nicht betreten. Mit einem verschmutzten Herzen sind diese spirituellen Bedeutungen und Wahrheiten nicht wahrnehmbar. Erst müssen die dunklen und hellen Schleier weichen, mit denen das Herz verdeckt wurde, und sie verhindern, dass der Mensch die alles andere ausschließende Nähe zu Gott, Qurbe Elohi, erreicht, damit der Einlass zu der prächtigen, lichterfüllten Empfangssitzung Gottes möglich wird. Um an die mit Segensgaben gedeckte Tafel zum Monat Ramadan zu gelangen, sind Wissen, freudiges Interesse und die Einhaltung der Sitten erforderlich. Wissen ist der erste Schritt. Wenn der Mensch den Monat Ramadan im Licht der Mystik und Erkenntnis sieht, wird diese Zeit für ihn eine große Wirkung auf Geist und Seele haben. Über die Bedeutung des Wissens hat der Prophet Gottes zu Ali gesagt: Ali, der Schlaf eines Wissenden ist wertvoller als das Gottdienen eines Unwissenden. Wissen und Erkenntnis stärken die Motivation des Menschen. Der Heilige Koran räumt dem Nachdenken einen wichtigen Platz ein. Er lobt diejenigen, die sich immer an Gott erinnern und über die Himmel und die Erde nachdenken und darüber nachsinnen, dass diese einem Ziel dienen. Durch das Nachdenken weichen die Schleier und Unwissenheit. Der Mensch lernt neue Wahrheiten kennen, er wird weitsichtig und wachsam. Der große Koran-Exeget Allame Tabatabai schreibt: Jedes Mal, wenn ich den Koran studiere, begegne ich neuen Punkten und hat mir der Koran Neues zu sagen. Für das Einfinden an der Gasttafel im Monat Ramadan ist auch freudiges Interesse an den gottesdienstlichen Handlungen nötig. Das Verlangen des Menschen nach der Teilnahme am göttlichen Empfang hat zur Folge, dass er doppelt so viel Wert auf die religiösen Handlungen legt. Die wahrhaft Gläubigen lieben den Fastendienst, weil Gott ihn geboten und hervorgehoben hat. Das Fasten ist für sie eine Übung des Selbstverzichtes und Ertragens von Härten. Die tierische Seite des Menschen tritt in den Hintergrund. Durch Loslösung von diesen Abhängigkeiten findet er, befreit und leicht beflügelt, an der leuchtenden Schwelle zu Gottes Audienz Einlass. Die Liebe zum Gottdienen geht aus der Liebe des nach Vollkommenheit suchenden Menschen zu Gott, dem einzig Vollkommenen, hervor. Diese Liebe verspürt der Mensch, wenn er die majestätische Größe Gottes erkennt. Der Prophet Gottes sagt, der Beste unter den Menschen ist jemand, der das Gottdienen liebt. Imam Sajjad alaihi salam drückt daher seine Liebe zum Monat Ramadan wie folgt aus. Gegrüßt seist du, der du aus den edelsten Augenblicken bestehst, du Bester aller Monate. Gegrüßt seist du, o Freund, dessen Gegenwart wertvoll und dessen Fehlen schmerzlich ist. Gegrüßt seist du, o Vertrauter, dessen Kommen Freude bringt. Wie sehr habe ich gestern auf dich gewartet und wie sehr werde ich mich morgen wieder danach sehnen, dass du kommst.
Der dritte wichtige Punkt, dessen Beachtung nötig ist, um am Segensfluss im Monat Ramadan teilzuhaben, ist die Einhaltung der Fastensitten. Jede gottesdienstliche Handlung wird durch die Beachtung der sie betreffenden guten Sitten vollendeter und schöner. Zu den guten Sitten während des Fastendienstes gehören Dinge wie im Koran lesen, den Bedürftigen helfen, freundlicher Umgang mit den anderen und Enthaltsamkeit von schlechter Rede. Imam Sajjad a.s. spricht in einem seiner berühmten Gebete: O Gott, bedenke uns mit einer Fülle des Gottdienens im Monat Ramadan, schmücke unsere Augenblicke mit dem Gehorsam dir gegenüber, hilf uns am Tag beim Fasten und in der Nacht bei der Verrichtung des Gebetsdienstes, beschere uns Erfolg bei unserer Beziehung zu den Verwandten und der Erbringung guter Taten und ihrer Fortsetzung. Hilf uns, dass wir in diesem Monat in deiner Nähe gelangen. Im Leben stellt die richtige Planung eine der ersten Voraussetzungen dar. Planen bedeutet, die Möglichkeiten und Grenzen kennen, die Ziele festlegen und die besten Methoden zur Erreichung dieser Ziele wählen. Der Islam hält das vollendete Programm zur Lenkung auf den richtigen Weg bereit. Er unterstreicht, dass der Mensch über die Angelegenheiten des Lebens nachdenken und für sie planen soll. Ali a.s. empfiehlt, die Tages- und Nachtstunden reichen nicht für alle deine Angelegenheiten aus, deshalb teile sie richtig für deine Arbeit und dein Ausruhen auf. Der gläubige Mensch gibt sich Mühe. Das Arbeiten ist in seinen Augen Grundlage für ein gesundes und erfolgreiches Leben und das wichtigste Mittel, die menschliche Würde zu wahren. Der Koran hat uns in den Verse 39 und 40 der Sure Najm, Sure 53 gelehrt, dass jeder das erhält, worum er bemüht war. Ein würdiger Muslim ist engagiert und eifrig. Er nutzt die Energien seines Körpers und Geistes richtig. Die Chroniken berichten über einen Muslim, der die Arbeit völlig niedergelegt hatte und seine Zeit nur noch mit Gottesdienst, Gebet und Bittgebet verbrachte. Als Imam Sadiq a.s. vor ihm erfuhr, sagte er mit Bedauern: Wehe ihm! Weiß er denn nicht, dass die Gebete dessen, der sich keine Mühe gibt und nichts tut, nicht erhört werden? Jede Weltanschauung betrachtet das Arbeiten als einen Wert. Der Wert der Anstrengung eines Muslims wird dadurch vergrößert, dass er um ein rechtschaffenes und gutes Handeln bemüht ist. Gemäß Koran wirkt der Muslim durch würdige Taten auf seine Umgebung. Während er sich anstrengt, ist er zugleich darum bemüht, nicht in den Strudel der Liebe zum materiellen und zum unnötigen Konsum zu geraten. Laut Koran sucht er nicht nur nach seinem eigenen Vorteil. Auch der Dienst an den anderen und die Erreichung der Zufriedenheit seines Schöpfers motivieren ihn zur Arbeit. Seine Anstrengungen fußen darauf, das Gute im Diesseits und Jenseits zu erreichen. Gott verheißt solchen Gläubigen in den Versen 200 bis 202 der Sure 2 großen Lohn. Dort heißt es: Und unter den Menschen gibt es welche, die sagen: Herr, gib uns im Diesseits Gutes, während sie am Jenseits keinen Anteil haben. Es gibt unter ihnen auch welche, die sagen: Herr, gib uns im Diesseits Gutes und ebenso im Jenseits und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Ihnen kommt ein Teil von dem zu, was sie begangen und gebeten haben. Und Gott fertigt für alle schnell die Kontoabrechnung an.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.